Das ist die Brunnenkinderbibel, unsere, gekauft. Ah, gar kein Datum drin. Mordsfett. Da haben wir unseren Kindern immer draus vorgelesen. Und die saßen drumherum und dann sagten sie abends immer, noch eine Geschichte, noch eine Geschichte. Und dann waren wir halt beieinander. Kinderbibel, dann Geschichten von Jesus auch erzählt, wollten sie immer wissen. Wir haben es gemacht, bei uns, seinerzeit. Bei Dimitri, den ihr jetzt gleich im Film kennenlernen werdet, da war das komplett anders. Zu Hause. Da hat Papa am Tisch Kokain geschnitten und verpackt. Es gab Alkohol, die Menge, hauptsächlich Bier. Und das Kiffen, das war so normal wie bei uns aus der Bilderbibel vorlesen. Und Dimitri hat 10 Jahre seines Lebens verkifft. Absolut. Er lebte im Frauentausch, er hatte keinen Bock auf nichts. Er prügelte sich mit Polizisten und er musste nur deshalb nicht ins Gefängnis, weil er damals schon eine Ausbildungsstelle zum Kindergärtner vorweisen konnte. Dort lernt er die Frau seines Lebens kennen. Er verliebte sich. Aber die Frage ist ja, ob Verliebtsein ausreicht, um mit Kiffen, Frauentausch und was war noch, Prügelei mit Polizisten ausreicht, um das ad acta zu legen. Kleiner Spoiler, hat es nicht. Und trotzdem hat er irgendwann den Moment gehabt, wo er sagte, so will ich nicht mehr weiterleben. Und der war heftig.
Ich meine, da muss ich echt nochmal drauf kurz eingehen, dass der Schalke 04 auf dem Arm hat, gell? Ist ja unglaublich. Muss man das in der Szene oder
wollte das? Das muss man überhaupt nicht, nein.
Nee?
War mir nur von Anfang an klar, als ich mich voll tätowieren lassen wollte, das war mein Plan, mich komplett auszumalen, da war mir klar, das Schalke-Zeichen muss auch drauf.
Und jetzt sitzen wir hier in Konstanz. Gut, da wäre der nächste Verein. Bayern? Kilometertechnisch?
Da werde, viele sind hier Bayern-Fan, aber viele auch Freiburg. Freiburg ist
näher. Ja, gut, noch. Gut.
Ja. Ist auch der sympathische Verein wahrscheinlich für die meisten.
Für die meisten. Dimitri, ganz herzlich willkommen hier bei Superfromm. Und du hast mir ein paar Stichworte geschickt. Mhm. Über WhatsApp, vielen Dank. Wir sehen uns zum ersten Mal. Wie verlief dein Leben?
Ja, ich bin in Gelsenkirchen geboren, aber aufgewachsen im tiefen Odenwald, in 300-Mann-Dorf.
Da kennt jeder jeden.
Da kennt jeder jeden. Und wir waren durchaus Exoten, da wir eben die Mentalität des Ruhrgebiets hatten und das dem Dorf nicht ganz kompatibel ist, aber wir haben es gut hinbekommen. Wir waren trotzdem gern gesehene Exoten, könnte man sagen.
Ja?
Wir waren schon Sonderlinge. Es ist auch so, dass ich mit meinen 2 Geschwistern aufgewachsen bin und meiner Mutter, Bruder und meine Schwester haben noch einen anderen Vater und mein Vater ist in Gelsenkirchen geblieben. Das heißt, allein schon deswegen waren wir Sonderlinge, das ist nicht normal auf den Dörfern, da gibt es selten alleinerziehende Mütter und wir waren auch speziell, wir waren lauter und wir waren schriller als die anderen. Viele haben das angenommen, wir hatten viele, die gerade von den Kindern, die uns viel und lange besucht haben, weil wir eben eine andere Welt waren, aber wir waren schon Sonderlinge, das muss man sagen.
Sonderlinge klingt etwas, aber nicht asozial, oder?
Es hat daran schon geschliffen. Das ist so, meine Mutter hatte beispielsweise, bis ich erwachsen wurde, insgesamt 5 Partner. Die haben auch alle dort gewohnt. Und einige davon waren auch Alkoholiker. Einige davon waren, oder im Grunde alle waren nicht die gesellschaftliche Norm, die man im Dorf erwartet.
Deswegen sagte ich asozial, also wirklich asozial, nicht im sozialen Leben irgendwo integriert, sondern Außenstehende.
Ja, wir waren Außenstehende, das kann man so beschreiben, ja. Ja. Meine Mutter war ziemlich schnell Erzieherin dort im Kindergarten und deswegen hatte sie da einen guten Stand und meine Mutter ist einfach auch eine tolle Seele, das heißt, sie war sehr anziehend für die Kinder und auch für die Erwachsenen, das heißt, da hatten wir es gut und wir hatten einen Riesenvorteil. Das ist vielleicht der Grund, warum wir nicht als Assis verschrien wurden. Das wäre nämlich schnell so geworden aufgrund der Lautstärke, aufgrund unserer Alleinerziehenden und so weiter. Unsere Nachbarin, unsere Hausverkäuferin, die war sowohl die Frau des Chefs des örtlichen Vereins. Es gab nur einen Fußballverein, das heißt, da hat sich alles zentriert. Und ja, so die Leaderin in der Gymnastikgruppe, und hätte die uns über uns schlecht geredet, weil sie auch eine Lästerbacke war, dann hätten wir keine Chance gehabt. Aber sie hat uns geliebt von Anfang an, und deswegen kam kein schlechtes Wort über uns jemals raus. Und es gab genug, weil wir genug Schreiereien hatten, genug Streitereien, aber es kam nie über den Mühlweg hinaus. Das war jetzt die Straße.
Wenn der Partner waren verschiedene, die auch Alkoholiker waren, dann war ja in eurem Haus die Schwelle zu Alkohol nieder, oder?
Für euch Alkohol, auch als für uns als Kinder, also für mich schon. Ich habe mit 13, nennen wir es, den Alkohol entdeckt, und dann war auch gute 10 Jahre klar, das ist mein Ding. Immer in Form von Feiern, nicht in Form von alleine, aber es, heute stelle ich den Begriff Feiern da sehr in Frage, aber es war ab dann großer Teil meines Lebens. Aber im Allgemeinen war unser Haus, gerade väterlicher Seite, wir hatten den Umgang mit Rauschmitteln, gerade mit Marihuana. Also Marihuana war so normal für mich in der Kindheit, dass ich es erst als Erwachsener reflektiert habe, dass es nicht normal ist, dass es eine völlig normale Substanz war.
Die Schokolade dazugehört, ne?
Genau, wie hat Schokolade dazugehört. Das war völlige Normalität für mich. Wirklich spät habe ich gemerkt, dass das gar nicht normal ist. Ich hatte mal ein Anti-Aggressionstraining, musste ich besuchen, und da hat die Therapeutin das Wort Drogenkind in den Mund genommen. Mal ein Beispiel: Mein Vater hat eine Weile mit Kokain gedealt, und die haben das klein gehackt mit Messerklingen, und ich habe nebenbei die Asche aus dem Aschenbecher genommen und habe sie mitgehackt, einfach nur, weil ich gesehen habe, dass sie das eben so tun. Das heißt, ich habe Asche gehackt, ohne zu wissen, warum ich da Asche hacke. Also ein Beispiel.
Auch ein bisschen zu üben, wenn später das Asche Kokain ist. Oder? Genau. Mann, du warst auf einer Anti-Aggressionstherapie.
Genau.
Weil du so aggressiv warst.
Ich muss
das
sagen,
das war eine tolle Anmoderation, oder?
Ich muss sagen, ich war nicht der klassische Schläger. Ich hatte, man sagte, die Dunkelziffer ist mal 10. Ich hatte 3, 4 Gewalttaten, und 3 davon wurden direkt angezeigt. Und am Ende dieser dritten habe ich eine Vorbewährung bekommen mit richtig vielen Auflagen. Dafür ist, wenn man alles geschafft hat, ist dann alles sozusagen komplett gestrichen. Und innerhalb dieser Vorbewährung musste ich auch eine 180-stündige Antiaggressionstraining machen in der Gruppe.
Also du kamst dann auch mit dem Gesetz in Konflikt dann, und
genau.
War dann eine Maßnahme vorm Knast wahrscheinlich diese Anti-Aggressionstherapie.
Genau, das wäre die Alternative gewesen, wenn ich diese Auflagen nicht erfülle. Ich hatte sowieso ein sehr großes Glück, wenn ich da kurz ausholen darf.
Ich bitte darum.
Ich war vielleicht so mit 18, fing das an, das war eine sehr, sehr traurige Zeit, in der ich muss auch im Nachhinein sagen, wenig Fertigkeiten hatte. Ich war nicht gereift wie ein 18-Jähriger, hatte nicht viel mehr im Sinn, als darauf zu hoffen, dass eine gute Feier kommt oder dass ein guter Exzess kommt. Viel mehr war da nicht. Hatte dann eine widerliche Arbeit in der Dreherei, die ich von Anfang an gehasst hatte. Ich kann mich erinnern, da war eine große Uhr, und die ist einfach nicht weitergegangen. Man musste Teile einspannen, warten, bis die fertig waren, nachmessen, wieder einspannen, und das war einfach von Anfang an für mich widerlich. So 1,5 Jahre habe ich durchgezogen, und danach war ich arbeitslos. Und das war dann so, ich war bei meiner Mama in diesem 300-Mann-Dorf, habe hauptsächlich gekifft und darauf gewartet, dass irgendjemand kommt. Oder darauf gewartet, dass eine Feier kommt.
Okay, um was zu machen, wollte ich fragen. Aber dass jemand kommt und sagt, hey, genau. 21 Uhr steigt die Fete.
Genau, da können wir hin, da fahren wir mit.
Ja.
Genau. Das Ganze sehr unorganisiert, und mein bis heute bester Freund, der hat gesagt, ich mache eine Ausbildung in Mannheim als Lokführer, komm einfach mit. Und das hat mich ein Stück weit weltlich gerettet, weil ich würde, glaube ich, heute noch da sitzen. Ich wüsste nicht, was mich da, oder Gott hätte seinen Weg gefunden, aber ich wüsste nicht, was hätte da weltlich kommen sollen, dass ich da irgendwie wieder rauskomme aus diesem Film. Und da war ich aber immer noch genauso verloren, und die Situation war schon üblich. Ich hatte vielleicht, sagen wir so, 15.000 Euro Schulden, alle mögliche, von GZ bis Schwarzfahren bis was da sich halt so sammelt.
Das ganze Programm ist.
Das ganze Programm, genau.
Alles dabei.
Und gleichzeitig hatte ich schon eine Ersatzfreiheitsstrafe für Sozialstunden, die ich nicht gemacht habe. Gleichzeitig hatte ich noch ein Verfahren, bei dem ich wusste, ich habe einem Polizisten den Daumen geprellt, einem anderen Polizisten das Knie irgendwie verunstaltet und es war klar, dass...
Du warst aber gute beide.
Ich bin geflohen. Ich muss sagen, ich hab den Polizisten nichts Böses gewollt. Sie wollten mich festnehmen. Ich bin geflohen, habe mich bei der Festnahme gewehrt. vor dem Attraktionstraining. Aber ja, genau das. Ich muss sagen, im Nachhinein wollte ich, dass irgendwas geht. Und da war mir auch, ich wollte, dass was eskaliert und dass man was spürt. Und da war mir auch das Mittelrecht, mich mit Polizisten ein bisschen anzulegen. Vor allem, ich habe sie gern provoziert und was dann daraus gestanden ist, das war nicht Gewalt, die ich haben wollte, aber es war die Eskalation, die ich immer wieder provoziert habe, vor allem mit Polizisten. Ja. Genau.
Hat funktioniert.
Hat funktioniert oftmals. Ich war gerade mit meinem besten Freund sehr, sehr gut darin, Polizisten zu provozieren.
Okay.
Muss man sagen. Auf jeden Fall stand ich vor diesem Problem, dass ich nicht wirklich eine Perspektive habe. Die Schulden, die Ersatzfreiheitsstrafe, die schon gedroht hat, der Prozess, der noch kommt, der von dem ich ausgegangen bin, der mich ins Gefängnis führt. Und bin durch die Straßen gelaufen und habe an einem, das hieß BDKJ, das war ein Verein für arbeitslose Jugendliche, habe gefragt, ob ich meine Sozialstunden dort machen darf. Und die haben mich angenommen und dann hatte ich zumindest mal eine Tagesstruktur. Da war ich mit der Landschaft beschäftigt, hatte eine Tagesstruktur und durfte... meine Sozialstunden machen, konnte das dann auch melden. Ich mache jetzt Sozialstunden, bitte nicht ins Gefängnis stecken.
Sowas. Hier ist der Schein.
genau das. Und die haben mich dann sozusagen danach eingestellt und ich konnte dem Richter sagen, ich werde danach eingestellt, ich habe meine Sozialstunden gemacht und der hat mir dann gesagt, ich hätte dich erstmal für 2 Monate ins Gefängnis gesteckt, damit du weißt, wo du es hinführst, aber wenn du jetzt diese ersten Schritte gemacht hast, Vorbewährung mit Auflagen, wundert mich, dass ich nicht heute noch in den Auflagen stecke. Es waren wirklich, wirklich viele. Aber die allesamt was gebracht haben, allesamt korrekte Auflagen. Und bin dem Richter im Nachhinein auch sehr dankbar, dass er das angenommen hat, dass ich da auf dem Mini-Weg war. Weil viel war es nicht. Wäre er ein Richter gewesen, dem das egal ist. Also das hätte nicht gereicht, um zu sagen, komm, der Junge ist auf dem Weg. Das ist eine
Der hat ein Herz, ne?
Genau. Ich hatte auch natürlich nicht vor, irgendwie mit dem Trinken oder sonst irgendwas aufzuhören, mit dem Feiern, das ich damals so genannt habe, aufzuhören. Das war gar nicht mein Plan. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Oh, das macht überhaupt nichts. Lokführer Mannheim.
Genau, daraufhin hat diese Antiaggressionstherapie und die hat mich dann auch zumindest mal so weit gebracht, dass ich selbst im besoffenen Kopf wusste, in körperliche Streitigkeiten will ich nicht mehr kommen. Ich war immer noch derselbe Provokateur, aber ich wusste, ich mache da nichts mehr. Das war dann in dem Sinne vorbei. Ich war damals in einer Langzeitbeziehung, die ging über 3 Jahre, habe aber dort gemacht, was ich wollte. Das heißt, sowohl wenn ich in meinen Exzessen die Chance hatte auf was Weibliches, dann war das klar, das nutze ich, wenn ich, und auch sonst hatte ich keinerlei wie nennt man das, Verantwortungsgefühl dafür.
Und kein schlechtes Gewissen.
Und kein schlechtes Gewissen, nein. Das war vielleicht sogar noch am ehesten minimal, aber ich war da in einem komischen Film. Ich habe so
sehr komischer Flow, ne?
Sehr komischer Flow. Ich habe immer gemerkt, ich habe so, als es vorbei war und ich gemerkt habe, was ich da getan habe, gerade das Betrügen, habe ich so jedes Jahr neu gedacht, jetzt habe ich kapiert, wie erbärmlich, wie doof ich war. Und jedes Jahr kam noch was drauf, nee, ich hatte gar nichts kapiert, jetzt habe ich es kapiert, nee, ich hatte gar nichts. Und ich glaube, das wird sich auch noch die nächsten 10 Jahre, wird da immer wieder was kommen, wie erbärmlich ich da eigentlich war in dieser Beziehung. Aber auf jeden Fall war die vorbei, indem ich klaren Tisch gemacht habe, was ich da alles angestellt hatte. Und dann war ich wirklich in einem Loch. Danach, da hatte ich dann nichts mehr. Ich hatte zum Glück schon eine Stelle als Erzieher. Ich habe dann Erzieher gelernt später. Und die hatte ich schon, das heißt, eine Arbeit hatte ich, aber sonst hatte ich wenig Perspektive. Also mein Anerkennungsjahr als Erzieher gerade. Und da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und das war sehr bewundernswert. Sie hatte eine Freiheit, das Loch, das ich hatte, das ich gesucht habe, irgendwo zu hoffen, dass irgendetwas geht, hauptsächlich durch Exzesse, hauptsächlich durch ein Festival, durch irgendwas, was sich einspielt, das Loch hatte sie nicht. Sie war im Frieden damit, ein Leben zu führen.
Hat ich das angezogen? Suchen.
Genau, und das war höchst anziehend. Ich habe es auch nicht verstanden. Das war skurril, weil ich das auch nicht von anderen kannte. Alle waren irgendwie auf der Suche, nicht wie ich, nicht so heftig, nicht so exzessiv, aber alle hatten das.
Aber das war eine völlig unterschiedliche Richtung. Du gingst dahin und
genau,
sie lebte so, ne?
Wir hatten das große Glück eines Anerkennungsjahres. Wir waren zusammen in der Gruppe und wir hätten uns niemals so oft getroffen, dass man das irgendwie in eine kompatible Bahn lenken können. Aber wir hatten dieses Anerkennungsjahr 8 Stunden am Tag, in dem wir uns kennenlernen konnten. Und daher konnte ich da auch was, eine Verliebtheit
entstehen.
Entstehen, genau. Es hatte natürlich seine Hürden. Ein großes Beispiel, meiner Frau war klar, sie will keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe haben, was für mich eine Absurdität war, fast ins Lächerliche. Aber als es dann ernster wurde, hatte ich zumindest mal so viel Respekt zu sagen, gut, dann beginnen wir diese Beziehung, ohne das zu tun.
Warum wollte sie keinen Geschlechtsverkehr? War das aus vom Elternhaus oder war das?
Nein, sie war Christin. Sie war Christin und hat aus ihrem biblischen Verständnis die Ehe als was so Heiliges betrachtet, dass
in die Ehe gehört.
In der Ehe man Geschlechtsverkehr nur mit einem Partner hat und vor dieser Ehe auch gar keinen.
Wartet.
Genau. Mhm. Und aber auch das war anziehend. Auch das war natürlich anziehend, nicht nur im weltlichen Sinne. Da will man der Erste sein, sondern auch, da ist jemand, der hat was, Höheres, der hat eine Sinnhaftigkeit und einen Weg, der vor allem eins nach dem anderen stellt. Das war etwas, das ich nicht kannte. Und das
das Gegenteil von All-In.
Das Gegenteil von All-In. Und das Gegenteil von nehmen, was man irgendwie kriegen kann.
Kriegen können.
Ja. Genau. Sondern abwarten, um es schön oder nennen wir es im Nachhinein heilig zu machen.
Sprach ihr auch über den Glauben dann? Oder?
Noch wenig. Ich habe gewusst, dass sie Christin ist. Das heißt, ich habe es geahnt. Sie hat mir zu den Weihnachtsferien eine Bibel geschenkt. Die hatte sie verpackt. Ich habe sie erst aufgemacht, als ich in den Weihnachtsferien war. Und auch das haben wir am Anfang ein bisschen beiseite gelegt. Sie hatte mir einen Vers markiert. Wenn ein Mann heranreift mit Gott, dann werden seine Schritte fest. Und der verfolgt mich auch immer wieder. Das ist immer wieder was, wo ich merke, ja, das tut's. Wenn man bei Gott bleibt, dann werden die Schritte fester und werden die Schritte vor allem sinnhafter. Mhm. Wir haben uns dann verliebt und hatten eine Verliebtheitsphase und haben und ich bin diesen Weg auch mitgegangen. Hab gedacht, wir sind zusammen, aber wir haben keinen Geschlechtsverkehr. Und es lief auch eine Weile ganz gut. Was ich weiter getan habe, obwohl ich schon in Richtung Glauben gegangen bin. Wir haben eine Gemeinde besucht. Ich hatte mit einem Pfarrer auf einem Abend für Christen hatte ich auch eine kleine Bekehrung. Er ist mit mir dann weggegangen, hat gefragt, ob ich mich bekehren will, ob ich mich für Jesus entscheiden möchte. Ich habe das auch getan. Es war am Ende für mich nicht die gefühlte Bekehrung, die es am Ende wurde, aber ich habe ein Ja dazu gegeben.
Was hast du da gedacht über das ganze Christsein? Und ich meine, du kamst aus einer völlig anderen Welt.
Ich kam aus einer völlig anderen Welt.
War das alles geprägt und gesteuert durch den Wunsch, deine Freunde nicht zu verlieren? Oder war das irgendwie was ganz Cooles oder macht man halt?
Nein.
Weder noch?
Ich fand das am Anfang alles sehr skurril. Nichtsdestotrotz bin ich mitgegangen, nicht aus, um meine Freundin zu behalten, sondern doch aus, weil ich das ernst genommen habe, dass sie Christin ist und auch ziemlich schnell den Weg mitgehen konnte und ich nenne es mal, nicht Pseudo, sondern ein Halbbekenntnis zu machen. Zu sagen, ich glaube daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, aber es hat noch was gefehlt. Als ein Beispiel, ich habe meine Exzesse in Quartale eingeteilt und sie weitergeführt. Beispielsweise auf ein Festival zu gehen, da mich dann 4 Tage, 5 Tage zuzuschrotten, um dann wieder sozusagen, nennen wir es Christ zu sein, oder wieder in das Leben zu gehen. Die Linie hatte schon begonnen. Das Ganze ist dann auf einem Festival in die Brüche gegangen. Es war so, wir hatten ein Festival von Freiwild. Die haben da, wo sie herkommen, ein eigenes Freiwild in den Alpen, in Südtirol. Und dort bin ich mit einem Freund und noch 2 anderen mitgegangen. Wir wollten dort 4 Tage dem Exzess hinzugeben. In allen Richtungen, laut und schrill und versuchen, so viel Geschlechtsverkehr wie möglich zu haben und eben das. Streitereien anzufangen. Das Ganze, was ich sowieso gern gemacht habe, konnte man da sehr gut zentrieren. Das Jahr davor hatten wir schon eine Bierbrüderschaft gegründet mit denen, die wir dort kennengelernt haben. Und da gab es einen kleinen See und wir sind da hingegangen und haben andere getauft. die mussten dann Ritual machen, wie auf den Alkohol beschwören, die mussten ein Ritual machen, dass sie dann einen Flachkörper machen mussten, die mussten ein Ritual machen, dass sie sagen, sie wollen den Alkohol annehmen und haben dann einen absurden Namen gekriegt. Bruder, sauf mich tot, Bruder, halt die Fresse, sowas. Wie? Jeder hat dann einen Namen gekriegt.
Wie hieß du?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht.
Gut, dann bohren wir uns auch nicht nach.
Auf jeden Fall wurde man dann mit Bier überschüttet und musste dann diesen Flachkörper in die Bierbruderschaft machen. Was ja durchaus was Spirituelles ist, dass der Taufe zu Jesus Christus durchaus Parallelen hat in der Ausübung. Niemals im Geist in der Ausübung.
Ja, pervers.
Genau, pervertiert, absolut pervertiert. Ich glaube, dass ich da dem Feind eine große Tür geöffnet habe, da ich jetzt Bierbruder war und sozusagen mich auf was anderes getauft habe, als auf, ganz sicher, als auf den Heiligen Geist.
Dem Feind?
Dem Feind, dem Teufel.
Okay.
Mhm. Genau. In dieser Nacht hatte ich Geschlechtsverkehr mit einem Mädchen und habe noch dann, als ich das Ganze vorbei war, ich in meinem Zelt war, gedacht, ich werde das einfach totschweigen. Ich werde jetzt mich ausschlafen, dieses Festival fertig führen. Und
unter den Tisch fallen lassen.
Unter den Tisch fallen lassen, genau. Ich bin in der Nacht 5, 6, 7 Mal aufgewacht. Je nüchterner ich war, desto klarer war das. Also ganz sicher nicht werde ich dieses Festival zu Ende bringen und ganz sicher werde ich nicht das Ganze totschweigen. Also als es dann vielleicht 10 Uhr morgens war, war endgültig klar, natürlich gibt's da kein Totschweigen. Ich bin dann hab dann dieses Festival verlassen und musste dann an eine Mini-Bushaltestelle, die mich irgendwie die nächste Stadt führt. Das war ja mitten in den Alpen irgendwo. Ich musste irgendwie nach Hause kommen.
Du hast das Ding abgebrochen.
Genau,
das Festival abgebrochen. Du hast dein Zelt zusammengerollt.
Nicht mal, ich bin einfach gegangen. Ich wusste ja, die waren mit dem Bus da, die haben sich um alles gekümmert. Ich habe das Zelt auch nie wieder gesehen. Das ist auch nicht relevant. Das Zelt kann da verrotten. Bin an die Bushaltestelle gelaufen, um nach Hause zu kommen. Das Ganze dauert natürlich 20 Stunden. Auf jeden Fall gab es diesen Moment, und das ist mein Schlüsselmoment zum Glauben an Jesus Christus. Ich saß an dieser Bushaltestelle. Es war recht düster, weil die Bushaltestelle mitten im Wald war. Und Gott hat da nicht mit mir geredet, wie wenn man sich eine Stimme vorstellt. Aber ich hatte diesen tiefen Impuls von ihm. Es gibt diese rechte Seite, dieses Festival, da kannst du bleiben. Da wirst du auch das bekommen, da wirst du den Geschlechtsverkehr bekommen, da wirst du den Exzess bekommen, da wirst du bekommen, nach dass du, von dem du bis jetzt glaubst, das ist erfüllend. Oder es gibt die andere Seite, du gehst nach Hause und bleibst mir treu. Und ich habe damals Gott zwei Versprechen gegeben. Das eine war, dass der nächste Geschlechtsverkehr, den ich haben werde, mit meiner Frau sein wird. Ob es diese Frau ist, die ich...
Ob, wenn sie mitzieht.
Das spielt auch keine Rolle. Das wusste ich schon. Ich habe ihm versprochen, der nächste Geschlechtsverkehr wird meine Frau sein. Irrelevant, ob sie geht, mich verlässt oder nicht. Und ich habe ihm geschworen, dass ich nie wieder einen Schluck Alkohol trinken werde.
Aber es war nicht irgendwie so eine Stimme oder irgendwas
Mystisches,
sondern du saßest da
und musstest... Es war eine Stimme im Inneren.
Ja.
Nur ich würde sie heute, wo ich seit einigen Jahren Christ bin, absolut als Gottes Stimme bezeichnen, aber es war keine Stimme, die ich auditiv hören konnte, sondern etwas, das mir etwas gesagt hat. Ich habe mich für die Seite nach Hause fahren entschieden und diese beiden Dinge sind mir bis heute auch gelungen, die ich versprochen hatte.
Jetzt kommst du erstmal nach Hause.
Jetzt komme ich nach Hause. Genau. Ich bin in die Wohnung meiner heutigen Frau und habe ihr gesagt, was passiert ist. Sie war erstmal erleichtert, weil da war damit klar, ich habe sie nie betrogen bis hierhin. Sie wusste ja, welches Leben ich geführt hat. Sie wusste ja, dass ich die alte Beziehung gemacht habe, was ich wollte. Und sie wusste nicht, ob ich ehrlich bin zu ihr. Das heißt, der erste Punkt war, okay, das ist passiert. Du bist ehrlich. Wir haben die Beziehung auch aufrechterhalten. Es gab dann ein paar Punkte, wir sind wieder mehr auseinandergegangen, das heißt, haben uns nicht mehr so oft besucht und haben versucht, von vorne anzufangen. Das hat auch ein bisschen funktioniert, aber es gab, das Ganze hat es doch zum Brechen gebracht. Das war nicht tragbar, die Bürde, die ich damit aufgetragen habe. Es war zu viel für die Phasen, die ich hatte. Meine Frau hatte auch ein schweres Trauma. Sie hat in Brasilien wurde sie mit einem Bus entführt, hatte also auch mit sich zu tun. Und das, was ich da noch oben drauf gesetzt hat, das war zu viel, um das zu halten. Wir waren ein gutes halbes Jahr auseinander. Von meinem Vater habe ich noch gar nichts berichtet, der war schwerer Alkoholiker und ist mit 60 Jahren an den Folgen von allem, was man sich reinziehen konnte, unabgesehen von Alkohol, Alkohol war seine Hauptdroge, aber von allem, was man sich reinziehen konnte, ist er mit 60 Jahren erlegen. Und ich habe einen Anruf bekommen, um nach Gelsenkirchen zu fahren. Ich wusste, ich muss mich verabschieden von ihm und habe meiner Frau geschrieben, dass ich mich von meinem Vater verabschieden muss. Habe das auch getan. Und am nächsten Tag kam sie vorbei. Wir haben uns gesehen, wir haben uns geküsst und es war klar, in dem Moment sind wir wieder zusammen. Wir haben dann auch nochmal 4 Jahre gebraucht. Das Ganze war nicht ohne Symptome, mein altes Leben und mein Handeln. Aber wir haben geheiratet und inzwischen 3 Kinder und das alte Leben, das ich geführt habe, das gibt's in dem Sinne nicht mehr. Vor allem gibt's viele, viele Gedanken und viele Ansichtsweisen, viele Dogmen, die ich damals hatte, die ich mir nicht mehr erklären kann. Ich weiß noch in etwa, wie ich getickt habe und ich weiß, dass es sehr linksorientiert waren, aber ich kriege meine eigenen Gedankengänge von damals nicht mehr zusammen, weil sie inzwischen so absurd für mich sind und weil sie inzwischen sehr, sehr viel ins Gegenteil verkehrt sind.
Da muss man auch nicht graben, ne?
Muss man auch gar nicht graben, nein, das ist okay.
Ja. Oder welchen Stellenwert hatte diese, ich sag's mal, Begegnung im Wald an der Bushaltestelle? Ich meine, du kommst aus einer heftigen Nacht raus. Da war ja nicht nur Sex, sondern da war mit Sicherheit auch noch Alkohol, Drogen und so weiter. Laute Musik. Und je nüchterner du wurdest, desto mehr zeigte sich dann ja auch wieder die Realität.
Richtig, richtig. Ja, und die war vor allem an dieser Bushaltestelle dann völlig klar. Für mich war klar, ich habe diese Beziehung in den Sand gehauen. Für mich war auch klar, sie verlässt mich jetzt. Und ich war gefühlt mal wieder dem Tiefpunkt angekommen. Es war ja durch das Anfangen, Christ zu werden, durch das Anfangen, Gott ein Ja zu geben, ist ja auch vieles schon in schöne Richtung gelaufen. Und dass das Leben gelingen kann, was es mit 18 nicht war. Ich hatte keine Ambition darauf, dass das Leben gelingt, dass ich zum Beispiel ein Vater werden kann, der sich kümmern kann. Das war wieder weg. Und das saß ich an dieser Bushaltestelle. Und darum war ich sehr froh, dass da jemand kam, der mit mir geredet hat oder der mir was gesagt hat, weil ich da einfach so verlassen, wie man nur sein kann. Ich war mitten in den Alpen, ich wusste gar nicht, wie ich zurückkomme. Ich wusste in etwa die nächstgrößere Stadt, zu der bin ich mal gefahren. Ich wusste gar nicht, wie ich nach Deutschland komme und so weiter. Ich war dort einfach eben im Niemandsland und genauso war es auch. Und diese Stimme hat mir zumindest mal gezeigt, was ich als nächstes zu tun habe.
Hast du dich geschämt?
Scham war da noch nicht. Es war ja so, dass ich aus 4 Tagen exzessiven Alkohol kam. Wir reden davon, dass ich zum Frühstück schon wieder getrunken habe. Und das hat das Ganze noch überlagert. Diese Begegnung mit Gott, würde ich sie nennen, die war schon sehr klar und trotzdem war ich noch in einem teil verkaterten, teil noch besoffenen Film, der Scham noch nicht, der so differenzierte Gedanken wie Scham noch gar nicht zugelassen hat.
Kam die?
Die kam, ich muss sagen, für die Dinge, die ich mich schäme, die hauptsächlich auf dem Umgang mit Frauen basieren. Das sind meine größten Scham-Sachen oder Scham-Blocks. Die kamen sehr viel später. Ich musste rauskommen, ich musste ein gottzentriertes Leben führen, um von oben drauf gucken zu können und zu sehen, wie erbärmlich mein Leben da eigentlich war.
Wenn man jetzt so zurückguckt, gab es dann noch wieder Abstürze oder hast du so richtig radikal mit dem Exzessleben, das ja Leben, also Quartal, ne? Aufgehört oder gab es hier wieder Rückfälle, wo du dachtest, shit?
Einen großen Rückfall gab es nicht in dem Sinne, wie ich ihn zum Beispiel auf Alpenflair, so hieß dieses Festival, erlebt hatte, den gab es nicht mehr. Es gab kein großes Erwachen mehr. Es gibt 2 Punkte, die bleiben. Den Positiven vorweg. Mein Wandel, der ein Wandel war, dieses Leben, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, hat eine unglaubliche Segenslinie hervorgebracht. Ich habe sehr schnell standfestere Jobs übernommen, sehr schnell Verantwortung übernehmen können. Ich habe bin schnell gereift dahin, dass ich meinen Kindern ein kontinuierliches Leben ermöglichen kann und eins, das ohne Auf und Ab ist. Ich bin gewohnt, von meiner Kindheit her, von meiner Jugend her, immer pleite zu sein. Ich war mit 18 spätestens am 6. des Monats pleite und habe irgendwie dann den Rest des Monats erlebt. Und das war alles ziemlich schnell Vergangenheit. Das war alles ziemlich schnell, dass ich gesegnet war mit Kontinuität, die ein geplantes Leben ermöglichen. Und schon in Konstanz hatte ich eine schönere Wohnung, als sie mein Vater jemals hatte. Ich hatte ein besseres Auto, als das mein Vater jemals hatte. Ich hatte einen wunderbaren Freundeskreis sofort, durch die Gemeinde natürlich, wo wunderbare Menschen, die auch beruflich weit waren, die selbst einen guten Freundeskreis hatten, die Interessen hatten, all das, meine Interessensfreunde war Saufen. Und all das hat so schnell Segen gebracht, dass ich immer mal wieder gedacht habe, okay, ich bin das, was ich mir gewünscht hatte, was ein gelingendes Leben ist, das habe ich schon längst erreicht und alles, was kommt, ist nur noch Bonus. Fühlt sich immer mal wieder auch überhaupt nicht so an. Aber es war eine wunderschöne Segenslinie, die ich hoffentlich auch noch weiter erfahre. Und trotzdem bleiben Konsequenzen. Ich habe 10 Jahre meines Lebens, gerade in der Zeit, wo man als Jugendlicher Fertigkeiten erlangt, wo man Sportler werden kann, wo man Musikinstrumente lernen kann, all das ist nicht geschehen. Und ich muss damit leben, wenige Expertisen zu haben. Ich habe mir auch viel zurückgeholt und habe vieles gelernt und bin jetzt nicht mehr derselbe, auch intellektuell nicht mehr derselbe, auch vom Horizont nicht mehr derselbe. Und trotzdem muss ich hoffen, dass meine Kinder das alles jetzt bekommen, und für mich ist ab einem gewissen Grad Schluss. Ich werde niemals mehr ein großer Musiker, weil das lernt man in der Kindheit, in der Jugend, und irgendwann ist es vorbei, großer zu werden. Ist alles nicht tragisch, aber ich muss immer wieder damit leben, 10 Jahre meines Lebens zumindest fertigkeittechnisch in den Sand zu setzen. Auch daraus habe ich gelernt, dass daraus Blumen wachsen können, aber damit muss ich leben. Und die Angriffe auf die fleischlichen Gelüste, gerade was Sexualität angeht, auch was Exzessivität angeht, die werden immer bleiben. Das wird nicht so sein, als bin ich davon so befreit, dass ich es nicht mehr empfinde. Mhm. Aber ich bin so gefestigt, dass ich mein Leben nicht mehr für einen Impuls aufgeben werde.
Würdest du sagen, dass das Leben im Vergleich zu früher langweiliger ist?
Nein. Ich brauchte eine ganze Weile. Es hat bestimmt 5 Jahre gedauert, bis ich das empfunden habe, dass es nicht langweiliger ist. Aber ich treffe 100-mal mehr interessante Menschen, vor allem durch die Gemeinden. Kann Interessen nachgehen, die ich finanziell nicht nachgehen konnte. Habe jetzt 3 Kinder, die ich liebe und die mein Zentrum sind. Und all das würde ich niemals mehr eintauschen gegen ein Festival. Also es ist absurd zu denken, oder der Gedanke wäre schon absurd, da irgendwie das einzutauschen. Auch wenn es mich immer mal wieder der Gedanke hinzieht, dass ich so ein Festival noch mal gerne erleben würde, dass ich mich gerne einfach mal ein ganzes Wochenende jegliche Kontenance und Haltung an ACTA werfe. Aber ich werde es nicht mehr tun. Das würde zu viel kosten. Mhm. Das kommt nicht mehr in Frage.
Und deine Beziehung mit Gott, die da in dem Wald anfing, so richtig, wie würdest du die heute beschreiben? Wie viele Jahre ist das her?
Das Ganze ist jetzt 5, 6, 7 Jahre her. Sie ist tiefer geworden. Ich musste natürlich auch erstmal die Bibel lesen, ich musste das Evangelium kennenlernen, ich musste anhand der Bibel lernen, wer Gott ist.
War das ein Muss oder will?
Nein, das war ein Wollen, aber um Gott nachfolgen zu können, egal wem man nachfolgen will, muss man denjenigen kennen, und deswegen
ist es Infos.
Unabdingbar, die Infos aus der Bibel zu haben, weil die halte ich für die wahren, für die echten, für die fehlerfreien. Die Interpretation kann Fehler haben, die ich darauf habe, aber das, was da steht, das halte ich für bare Münze, und daher war es unabdingbar, dass ich den Gott verstehe, den Jesus Christus als fleischgewordener Gott, der für mich gestorben ist, aber auch den Gott des Alten Testaments, wie sein Wesen ist.
Wer ist Gott für dich?
Mein Schöpfer, der den Plan für mich hat, und der alles zusammenhält. Der diese Welt in sich komplett begriffen hat, komplett führen kann, sie aber in seinem unendlich weisen Rat trotzdem den Menschen sehr viel Freiheit gibt.
Danke dir, Dimitri. Trotz Hitze. Trotz Hitze. Ich habe noch 4 Abschlussfragen. Bereit dafür?
Gerne.
Ich habe die dir aber nicht zugeschickt.
Nein.
Aber das schaffen wir so.
Schaffen wir so.
Wir fangen mal langsam an, okay?
Okay.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Mir fällt gerade keins ein, aber ich kann dir Kinderbücher sagen. Ich habe das Buch Einer von Christine Nöstlinger bestimmt 10-mal gelesen und vielleicht in Gryffalo vielleicht 200-mal vorgelesen.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor, passt ja, 5 Jahren?
Eine Situation, die ich liebe, dass ich sie inzwischen habe, ist, wenn ich irgendwo in Gruppen bin, zum Beispiel, nehmen wir jetzt Beispiel, in einer Kneipe wäre mit einer Runde von 10 Leuten, dann weiß ich heute, ich muss nicht bleiben, um vielleicht was zu erleben, sondern ich kann sagen, ich gehe nach Hause, ich erwarte hier nichts mehr, kann aber auch bleiben, wenn ein tolles Gespräch ist, das heißt, ich bin frei zu gehen. Das war ich vor 5 Jahren noch nicht.
Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Einmal die Sicht im Umgang mit Geld hat es definitiv verbessert. Ich ich muss nicht mehr in den Tag leben. Ich muss nicht mehr täglich darauf achten. Das heißt, ich bin frei davon, dass mir der erste des Monats egal ist. Ich habe dadurch, dass ich haushalten kann, muss ich mich viel weniger mit Geld beschäftigen, als ich das damals musste.
Letzte Frage, Dimitri. Und zwar, stell dir vor, du wohnst nicht im Dorf, sondern in einer großen Stadt.
Ja.
Und du darfst auf dem Plakat was draufschreiben, das bleibt 2 Wochen stehen. Was würdest du auf dieses Plakat an einer vielbefahrenen Hauptstraße draufschreiben?
Dann schreiben wir, Jesus lebt.
Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer die Bitte, dass ihr Daumen hinterlasst und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wisst ihr ja, was man dann macht. Abonnieren drücken. Den nächsten 2 Wochen, ich will immer nächste Woche sagen, echt, immer nächste Woche, geht nicht. In 2 Wochen gibt es einen neuen Film und bis dahin alles Gute und vor allem werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.